talking to me?
Don't let yourself get attached to anything you are not willing to walk out on in 30 seconds flat if you feel the heat around a corner.
Better to be king for a night than schmuck for a lifetime.
People have forgotten what life is all about. They've forgotten what it is to be alive.
Mein Vater, Robert De Niro und ich.
I have nipples, Greg. Could you milk me?
Ein Zwei-Generation-Podcast über einen der besten Schauspieler seiner Generation.
You have to think about one shot. One shot is what it's all about. Here has to be taken with one shot.
Robert De Niro.
Intro oder ohne?
Jetzt hast du in das Intro reingeredet.
Verdammt.
Jetzt sind wir online.
Ah, verdammt.
Kaltstart, super.
Kalt. Wenn du mich nicht vorher anständig instruierst.
Ist ja nicht die erste Folge, die wir heute aufnehmen.
Ja, du musst immer wieder neu machen.
Ja, immer wieder neu. Ja, ja, ja.
Nachschulung.
So sieht's aus. Nachschulung.
Ja, so.
Ja, da kannst du auch Hallo sagen.
Hallo Sohn.
Ja, Vater, hi. Na, alles fit im Schritt.
Ja. Hatten wir nicht gerade festgehalten, dass das Vater heißt?
Vater, mit Doppel-D.
Mit Doppel-D, ja, genau.
Trademark ist eingereicht. Vater und Sohn, Podcast, Inc.
Demnächst auf T-Shirts, ne? Oder wie war das?
Auch daran arbeiten wir natürlich. Folge 43, da muss man mittlerweile soweit sein, auch ordentlich Merchandise, diesen heißen Scheiß für die Fans, für euch da draußen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bereitzuhalten. Da kommt Großes auf euch zu, wenn wir alles das möglich machen, was wir gerade so ersponnen haben. Mal gucken.
Den sind da, ne?
Der Geist ist willig.
Der Geist ist willig, ja. Wenn wir dann irgendwann doch mal mehr als 30 Zuhörer haben, ne, dann können wir darüber nachdenken.
Jetzt kannst du nicht mit den aktuellen Zahlen von Folge 3 hausieren gehen in Folge 43. Das ist jetzt immer mega unprofessionell. Denn mittlerweile hat sich das potenziert.
Ach so, okay.
Wir sind mittlerweile in der dritten Welle an Hörern.
Ja gut, wenn man das so hochrechnet.
Jeder Hörer empfiehlt uns circa 1,3 anderen Hörer weiter und dann geht das zack nach oben.
Die Inzidenzzahl sozusagen. Ja, okay. Dann gucken wir, dass wir nicht bald wieder stagnieren.
Schau mal, das liegt jetzt auch ein bisschen an deiner Performance heute, würde ich sagen. Oh, denn je, du hast dir einen Film ausgesucht, den wir heute besprechen. Und du darfst ihn auch gerne ansagen.
Ja, Der letzte Tycoon.
Der letzte Tycoon. Von 1976. Ein relativ früher Film. Er ist, glaube ich, kurz nach Taxi Driver erschienen.
Ja, mit Robert De Niro.
Mit Robert De Niro natürlich. Und ich würde mal so sagen, jetzt auch nicht der bekannteste. Ne? Also jetzt mal ganz ehrlich, so vor unserem gemeinsamen Projekt hatte ich von dem Film noch nie was gehört. Wie ist es bei dir gewesen?
Gehört schon. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den schon mal gesehen habe. Wenn, dann ist er aber sehr, sehr lange her.
Okay, aber du hast ihn jetzt gesehen.
Ich habe ihn jetzt natürlich gesehen.
Sehr gut. Dann hol uns doch mal ab, worum geht es denn in dem Film?
Also der Film handelt von dem erfolgreichen Hollywood-Produzenten Mondo Starr. Ich denke so 30er, 40er Jahre, würde ich mal tippen.
Mhm, genau.
Und zeigt ihm halt so am Set in Hollywood. Und der Film steigt ein, wo halt in den verschiedenen Filmszenen. Ja, am Set tanzen im Prinzip alle nach seiner Pfeife. Ob es jetzt Autoren sind, Regisseure, Schauspieler. Er ist da halt der Macher halt da vor Ort, ne, und hat auch die gewisse Autorität. Und in den wo ich angesprochen habe, Regisseure, Autoren, Schauspieler sind also alle hochkarätig besetzt. Spielt zum Beispiel Tony Curtis mit als Schauspieler. Jack Nicholson sehen wir, glaube ich, als Vertreter der Autoren in einer Nebenrolle.
Ich glaube, die einzige Zusammenarbeit mit Robert De Niro, die Jack Nicholson, glaube ich, hatte. Also mir fiel jetzt ad hoc kein anderer Film ein.
Ja.
Übrigens, vielleicht, wenn wir hier die hochkarätige Besetzung schon ansprechen, Mondo Starr, die Hauptfigur, wird natürlich auch von Robert De Niro gespielt.
Ja, okay, hatte ich das nicht erwähnt?
Nee, das hattest du, glaube ich, galant unter den Tisch fallen lassen.
Ja, okay, ich dachte, da kann man von ausgehen, aber gut. Da gibt's dann eben noch Robert Mitchum auch in einer stärkere Nebenrolle, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, als was er da fungiert, ob er da Co-Produzent ist, auf jeden Fall.
Ich glaube, im Aufsichtsrat oder im Vorstand oder so, ne?
Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall ist er auch ein höheres Tier, aber auch er steht ein bisschen unter seinem Schatten, würde ich mal so sagen. Ne? Mhm. Und also, was Monroe da sagt am Set oder irgendwo in irgendwelchen Aufsichtsratssitzungen, hat alles Gewicht und wird quasi umgesetzt. Ne? Selbst wenn er sagt, zum Beispiel einen Film ankündigt, dass er auf jeden Fall Verluste einfahren wird, aber er will es dann trotzdem machen und dann da widerspricht ihm auch keiner wirklich öffentlich. Also sie verziehen zwar die Gesichter, aber keiner widerspricht ihm.
Er ist auch jemand mit einer künstlerischen Vision. Ist jetzt kein Erbsenzähler.
Genau, er hat Visionen und den Film braucht es dann und der wird dann umgesetzt. Mhm. So, außerhalb der Arbeit lebt er halt relativ zurückgezogen und alleine, hat dann einen Diener am Start. Aber ist dann sehr, ja, teilweise sehr introvertiert. Und bis eines Tages er auf dem Studio-Set, auf dem Studiogelände nach einem Erdbeben, sieht er halt eine Frau, die dann ihn dann quasi direkt in seinen Bann zieht und in die er sich da verguckt. Mhm. Das ist dann Kathleen, also er findet ihren Namen raus, gespielt von Ingrid Balting. Sie geht ihm fortan nicht mehr aus dem Sinn und er versucht bei jeder Gelegenheit, sie zu treffen, abzufangen und eine Verabredung zu arrangieren mit ihr. Sie ist relativ zurückweisend und eigentlich relativ unterkühlt. Jedoch ist er da sehr beharrlich und es kommt dann tatsächlich zu ja, so einem leidenschaftlichen Abend oder eine Nacht bei ihm auf seiner im Bau befindlichen Villa oder Wohnsitz am Meer. Und fortan, er denkt jetzt, er hat sie so mehr oder weniger für sich gewonnen, aber dann am nächsten Tag hinterlässt sie quasi bei ihm im Auto einen Brief, der dann besagt, dass sie eigentlich, sie steht kurz vor einer Hochzeit. Mhm. Ja, und damit kann er sich nur schwer abfinden und dann beginnt nach und nach unter seinem Liebeskummer, sage ich mal in Anführungsstrichen, seine Arbeit zu leiden und es kommt dann letztendlich dann, wie es dann so kommen muss. Aber das will ich jetzt auch nicht ganz zu Ende erzählen.
Auf jeden Fall hat man das Gefühl, danach geht's bergab mit der nicht erwiderten Liebe.
Genau, obwohl das, ja.
Teilweise selbstverschuldet, teilweise aber auch, weil er in der Liebesbeziehung, die er da hat, auch vergisst, quasi seine Machtkarten auszuspielen und unter anderem auch in Robert Mitchum Munition gibt, um ihn zu entlassen später. Ne?
Ja, genau. Also er wird quasi vom Aufsichtsrat entmachtet. Jetzt hast du ja doch das Ende erzählt, aber gut.
Ja, komm, du warst jetzt schon bei 3/4 des Films. Da kann ich auch nochmal vollenden.
Ja, okay. Steilvorlage, du hast ihn reingemacht jetzt.
Reingeköpft aus 2 Metern.
Ja, das ist so kurz erzählt, die Handlung. Sehr kurz erzählt.
So lässt sich das gut zusammenfassen. Ein Sittengemälde Hollywoods zu der Zeit. Man kann dazu noch sagen, dass der Film auf einer Literaturvorlage beruht und zwar vom guten, jetzt habe ich den Namen schon wieder verhauen.
Fitzgerald,
genau, der auch unter anderem den großen Gatsby geschrieben hat und der wiederum hat sich einen realen Hollywood-Producer zum Vorbild genommen und zwar den berühmten MGM-Producer Irving Thalberg, okay, der sowas wie so ein Hollywood-Wunderkind galt, sehr jung auch an die Spitze Studios gekommen ist, unter anderem so Filme wie Ben-Hur von 1925 oder Monterey auf der Bounty mitverantwortet hat als Produzent und aber sehr früh verstorben ist. Ich glaube, so mit 35, 36 hatte auch ein Herzleiden und man sagt so auch ein bisschen, er hat sich da mit diesem Herzleiden, mit den Medikamenten, die er eingenommen hat, ja auch so ein bisschen zu Tode gearbeitet. Soweit kommt es hier in diesem Film nicht, aber die Figur des Monroe Starr ist an diesen Thalberg angelehnt.
Was ich jetzt noch meine gelesen habe, dass der Roman von Fitzgerald auch gar nicht zu Ende geschrieben war.
Genau, der war sehr fragmentarisch. Fitzgerald ist auch kurz vor der Vollendung verstorben, Anfang der 40er Jahre. Und da würde ich direkt die erste steile These in den Raum werfen, das fragmentarische. Ich kenne die Romanvorlage jetzt natürlich nicht, aber der fragmentarische Ruf der Vorlage, den spiegelt der Film auch so ein bisschen wider.
Ja.
Weil der Film doch so eine, abgesehen von der zentralen Liebesgeschichte, die sich durchzieht, ein sehr vignettenhafter Film ist. Du siehst immer Szenen, Begebenheiten aus der Traumfabrik Hollywood, die eigentlich weniger mit Träumen zu tun hat, sondern mit knallharter Arbeit, mit Kalkül, mit ja Hinterzimmergeschäften, mit auch menschlichen Abgründen. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen verlotterter, als es ist, aber ich finde hier das Bild, was Hollywood von Hollywood gezeigt wird, ist jetzt nicht wirklich so diese Glitter- und Traumwelt. Es ist ein Business, ein knallhartes Business. Direkt einhaken mit einem Beispiel, wo Monroe-Star beispielsweise einen Regisseur entlässt aufgrund eines Disputs mit einer Schauspielerin, also eine Starschauspielerin, und sie kommt offensichtlich nicht mit dem Regisseur klar. Und du siehst Monroe-Star ihn zur Seite nehmen, sie spazieren über Studiogelände und lässt dann einfach lapidar nebenbei Sachen. In dem Moment, wo wir jetzt quasi das Studio, das Atelier verlassen haben, übernimmt dein Ersatz quasi. Und der Regisseur, der fällt quasi aus allen Wolken und sagt so irgendwie sowas so beiläufig so, ja, aber ich hab doch noch mein Jackett im Atelier. Und in dem Moment fährt ein Wagen vor, Robert De Niro als Monroe Star macht eine Handbewegung und hat das Jackett in seinen Händen. Also das ist keiner, der irgendwelche Zufälle walten lässt, der auch, und das finde ich sehr, sehr stark an dieser Rolle, jeder Satz, den er spricht, abseits der Liebesgeschichte, ist wie so eine Ansage. Ja, das ist keiner, der irgendwas kommentiert oder so, sondern er spricht einfach in Ansagen, in Befehlen, in Ordern. Und dementsprechend ist er es ja dann nachher nicht gewohnt, dass die Frau ihm ja da irgendwie ausweichend reagiert. Und das spielt Robert De Niro sehr, sehr gut, finde ich. So diesen kontrollierten, er ist nicht unsympathisch, aber diesen kontrollierten Zamporno am Set.
Ja, aber er ist jetzt auch nicht Sympathieträger, finde ich.
Nee, das nicht. Aber er hat Charisma.
Er hat Charisma, hat seinen eigenen Kopf. Und eben, wenn er irgendwas sagt oder tut, hat man schon das Gefühl, das Hand und Fuß. Und keiner stellt ihn wirklich so in Frage. Ne? Genau. Daher kommt vielleicht auch der letzte Tycoon halt. Ne?
Als ob es nach ihm keine mehr gegeben hätte, so nach dem Motto, meinst du?
Ja, zumindest Hollywood leichter, ne? Dass vielleicht das in dem Stil, wie er da jetzt agiert, weil er hat ja wirklich alle Fäden in der Hand da, ne? Mhm. Dass vielleicht in der Form nicht mehr so diese Gewaltenteilung vielleicht doch etwas
naja, gut,
andere ist als damals vielleicht.
Ein paar Glanzlichter gab es zu dem Zeitpunkt ja auch noch, in 40er Jahre, 50er Jahre. Das Hollywood-System war ja da noch nicht ganz am Ende, das alte.
Ja.
Aber also dieser Titel, der letzte Tycoon, finde ich, bezieht sich so ein bisschen darauf, dass er ja derjenige mit der Vision ist und nachher von diesem Konsortium abgewählt wird nachher.
Ja.
So interpretiere ich das so ein bisschen.
Wie heißt das so? Der Tycoon ist ja eher übersetzt der große Gebieter, ne?
Ja.
Bisher ist das ja schon so, er hat wirklich da die Fäden in der Hand und tritt auch so auf, ist eine Respektsperson. Keiner stellt ihn wirklich in Frage. Alle fürchten, würde ich nicht sagen, aber respektieren ihn. Ein Stück weit vielleicht fürchten, stimmt vielleicht auch. Er hat da wirklich so alle Fäden in der Hand, ne, in alle Richtungen. Mhm. Und das mag vielleicht sein, dass es das in der Form so vielleicht ausgeprägt, dass
gemeint ist,
nicht,
okay.
nicht mehr gibt.
Mhm.
So hätte ich das jetzt eventuell so für mich so interpretiert.
Ich denke, dass das in dem Sinne, wenn man das jetzt gerade auch mit dem Blick auf der letzte Tycoon von Fitzgerald guckt, dass das durchaus da auch eine kleine Ehrerbietung sein kann.
Okay.
Ja. Kann ich mir vorstellen, dass so beide Erklärungsansätze da so ihre Gültigkeit haben. Ja, aber Robert De Niro habe ich jetzt so in so einer Rolle noch nicht gesehen, so als Mafia-Boss, ja, aber so als Geschäftsmann, was ist das schon eher so eine so ungewöhnliche Rolle, oder?
Ja, hat man jetzt auch so noch nicht so gesehen. Also ein bisschen neu für ihn. Auch so das Thema, eigentlich ist es ja eine Liebesfilm, eine Romanze auch.
Ja, kann man so sagen. Also ja, es hat schon Züge eines Liebesfilms, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass es der ultimative Liebesfilm ist.
Nee, aber es ist schon, hat schon eine zentrale Rolle, diese Geschichte da. Ne? Und da gibt es auch sehr, sehr viele ausgedehnte Szenen, wo es wirklich um die beiden halt geht, in der Liebe oder wie auch immer, oder beginnenden Liebe oder wie auch immer. Das ist schon irgendwo, habe ich ihn jetzt auch noch nicht so ausführlich gesehen.
Ja, wenn wir mal so Sachen wie Stanley und Iris weglassen oder was hatten wir beispielsweise noch? Ich müsste jetzt mal so überlegen, was wir an romantischen Filmen hatten.
Ja.
Es ist eher wenig, ja, das stimmt. Es war auch zu dem Zeitpunkt auch eine ungewöhnliche Rolle für ihn. Ich meine, so New York, New York beispielsweise hat ja auch eine romantische Komponente, der kam aber danach. Die durch die Hölle gehen, hast du auch eine Liebesbeziehung. Aber da ist es kein Liebesfilm. Also klar, romantische Sprengsel hast du immer wieder, aber ich glaube, es dauert wirklich bis. Ja, Jackknife hatten wir auch, diese Liebesbeziehung da drin.
Ja, aber so in der Ausprägung, Hollywood-mäßig,
ja,
hatte man das noch nicht. Also
ja, zu dem Zeitpunkt gebe ich dir recht, ja.
Mhm. Ja. Genau, also ich finde ja schon, dass eine relativ zentrale Geschichte ist. Also es ist nicht nebenher, diese Liebesgeschichte halt, ne?
Mhm.
Das ist für mich so jetzt neben dem Strang, wie er dann als Hollywood-Tycoon agiert, was ja sehr ausgiebig dann auch in vielen Details dann auch gezeigt wird,
ja,
ist das so die zentrale Geschichte nebendran. Ne? Also.
Wird dich wahrscheinlich nicht überraschen, dass Robert De Niro da in dieser Rolle zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr viel reingelegt hat, als Method-Actor.
Das würde mich jetzt mal interessieren, was er da gemacht hat, weil das Hollywood kannte er, glaube ich, schon, so wie es funktioniert.
Ja, aber tatsächlich so diese Manierismen einer Führungspersönlichkeit, die musste er schon noch lernen. Also da gibt es die Anekdote dazu, dass der Regisseur Elijah Kazan ihn da schon einführen musste. Elijah Kazan ist keine unwichtige Person im Schaffen von Robert De Niro, haben jetzt nicht so viele Filme zusammengedreht. Ist, glaube ich, auch der einzige, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, der letzte Tycoon war auch der letzte Film von Kazan. Aber die beiden hat zeitlebens eine Freundschaft verbunden. Elijah Kazan hat später in den 80ern auch einen Oscar für ein Lebenswerk bekommen. Robert De Niro hat da bei der Preisverleihung auch, glaube ich, die Laudatio gehalten, auf jeden Fall ihn auch unterstützt. Was nicht ganz unkritisch kommentiert wurde, weil dieser Herr Kazan als jemand gilt, der im Zuge der schwarzen Liste in Hollywood, dazu hatten wir auch schon einen Film, als es darum ging, ja, Leute im Filmbiss des Kommunismus oder der Unterstützung des Sozialismus zu denunzieren, da war er jemand, der wohl mehrere hunderte Personen wohl genannt haben soll. Dementsprechend keine unkritische Persönlichkeit in Hollywood gewesen. Aber Robert De Niro hat ihm die Stange gehalten und darauf wollte ich eigentlich hinaus. Kazan ist wie Scorsese jemand, der seinen Darstellern viel Freiraum gibt. Vor allem auch Robert De Niro an der Stelle, weil Kazan auch jemand ist, der das Method Acting kennt. Und dementsprechend fühlte sich Robert De Niro sehr, sehr wohl am Set. Und ich finde, das merkst du in der Rolle, dass er da viel auskleiden konnte.
Ja, gut, er ist jetzt auch so ähnlich wie in dem Film, den Monroe, den er darstellt, ist er ja die zentrale Figur, um den sich alles dreht in dem Film halt auch. Ne? Also ich denke, er hat ja sehr viel Bühnen- oder Filmpräsenz auch. Ne? Also
ja, viel Platz, um sich auszuzeichnen. Natürlich auch die ganzen Kleinigkeiten, wenn es darum geht, Haltung oder auch das Tanzen. Ne? Kazan hat ihm quasi einen Briefumschlag zugesteckt nach dem Motto, ach übrigens, deine Figur muss wunderbar tanzen können. Robert De Niro hat direkt Tanzstunden genommen. Ehrensache für ihn. Er hätte die Figur eigentlich noch weiter ausgekleidet. Wir haben ja schon mehrmals festgehalten, dass er jemand ist, der das Drehbuch oder zu dem Zeitpunkt Drehbücher durchgeackert hat. Quasi sämtliche Handlungsanweisungen mit seinen inneren Gedanken angereichert, von denen er glaubt, dass die Figur sie denken könnte, um sich dann noch weiter hineinzuversetzen. Da gab es dann tatsächlich ein bisschen Zwist am Set. Der Produzent Sam Spiegel hat dem Drehbuchautoren Harold Pinter versprochen, dass sein Stück umgesetzt wird wie geschrieben. Dementsprechend gab es da so ein paar Spannungen am Set, auch vor allem zwischen Sam Spiegel, der im Gegensatz zu Kazan dann jemand war. Oder vielleicht so das Spiegelbild dessen ist, was so ein Robert Mitchum in dem Film zeigt. Also ein ziemlicher Erbsenzähler, der immer gesagt hat so, ja, wenn wir mit Robert De Niro arbeiten, dann verteuert sich der Film. Und da ist es dann zu einigen Spannungen doch schon am Set gekommen, ja.
Ich sehe schon, du hast dich wieder sehr gut vorbereitet heute.
Da habe ich natürlich mal schon Levi zu Rate gezogen.
Ah ja, okay. Deinen guten Freund.
Meinen guten Freund, den alten Sean, ja. Zu den früheren Filmen, da merkt man, da ist er noch richtig dabei. Zu so Filmen wie God's End fiel ihm dann nicht mehr so viel ein.
Ja, okay, ist ja wieder, wie heißt das so schön? Ist ja bei uns ähnlich. Es gibt Filme, die geben was, bringen was mit und geben was her, über das man reden kann. Und andere ist man halt relativ schnell durch.
Ja, genau. Das war jetzt aber so ein bisschen auch rezitiert, was ich so angelesen habe. Lass uns doch vielleicht einfach mal hingehen, wie wir den Film fanden und mal unsere eigene Meinung nochmal sprechen.
Sehr gut. Willst du anfangen oder soll ich?
Ich habe jetzt gerade so, ich muss mal gleich einen Schluck Wasser trinken. Ich habe mich jetzt hier, ist ja so auch warm. Wir sind ja jetzt im Sommer hier unter dem Dach und so. Mach du mal.
Ja, okay. Ja, okay. Ich fange mal an. Also, wir haben jetzt ein bisschen über die Handlung gesprochen. Ich fand halt also viele Sequenzen sehr interessant, wie man, also die Einblicke in dieses Hollywood-Gehabe, sage ich mal auch, und diese ganzen Verstrickungen, die es da gibt. Aber alles in allem fand ich den Film aber auch sehr, sehr langatmig.
Woran lag das?
Es ist natürlich alles sehr, sehr ruhig erzählt, sehr, sehr langsam, auch vielleicht, wie du was am Anfang vielleicht gesagt hast, alles so ein bisschen in einzelne Sequenzen, sehr große Handlungsstrang. Ergibt sich nicht so wirklich. Man ist teilweise mit dabei. Man schaut mal in diese Szene rein, mal in diese Besprechung. Und es ist ja nicht so, dass da permanent irgendwelche Dinge passieren.
Ja, okay.
Also ich fand, der Film hatte so ein bisschen seine Längen. Also er hatte nicht viel Dynamik entwickelt, finde ich. Das war interessant, den teilweise Dinge zuzuschauen. Da gab es auch sehr, sehr tolle Szenen da, auch wo er dann quasi in dem Büro war und diesem, weiß ich nicht, Regisseur oder Autor so eine Hollywood-Szene dann im Büro vorspielt, um ihm zu verdeutlichen, wie ein Drehbuch geschrieben sein muss und wie man Spannung aufbaut. Das waren alles sehr, sehr ziemlich starke Szenen, fand ich. Aber im Gesamt hatte ich dann doch öfter mal hatte seine Längen, fand ich. Also es war nicht immer ein Spannungsbogen oder so zu erkennen.
Ja, geht mir auch ähnlich mit dem Film. Ich finde auch tatsächlich diese Szenen, diese Vignetten aus dem Leben Hollywoods am interessantesten. Gerade so diese Einblicke, das ist so ein bisschen Schlüssellochprinzip, ne? Wenn er mit den Drehbuchautoren verhandelt, später mit dem Gewerkschafter gespielt von Jack Nicholson, künstlerische Entscheidungen getroffen werden. Das ist so am so wirklich das, was mich bei der Stange gehalten hat. Das fand ich gut, da hätte ich gerne mehr gesehen von. Ja. Wobei auch da fehlt dann tatsächlich, abgesehen von Aufstieg und Fall, tatsächlich so ein Handlungsbogen, der dich an die Hand nimmt. Du musst jede Szene für sich irgendwie nehmen. Und da entdeckt man halt auch viel, da sind auch schöne Bilder dabei, tatsächlich auch eine Bildsprache, wo man auch bestimmt auch das ein oder andere reininterpretieren kann. Aber so als Unterhaltungsfilm, der dich 2 Stunden lang fesseln soll, taugt der, glaube ich, nicht. Und mein Problem habe ich tatsächlich dann mit der Liebesgeschichte, die ich ehrlich gesagt öd fand. Natürlich spiegelt sie die Macht, die Monroe Starr hat, spiegelt diese Liebesbeziehung, weil er da diese Macht nicht hat, da hat er keinen Einfluss, da läuft es nicht so, wie er will und daran zerbricht er. Also ich verstehe, was diese Geschichte soll. Aber
es ist ja nicht wirklich so, dass sich sein Fall da wirklich ankündigt oder lange hergeleitet ist oder so. Es sind ja nicht viele Szenen, wo man ihm wirklich nachsagen kann, okay, da hat er jetzt macht er seinen Job nicht oder so, ne? Oder er verliert die Kontrolle. Also es wird nicht wirklich gezeigt.
Ja, stimmt, da hast du recht. Das ist dann eigentlich so mit der Bombe, die einschlägt, seine Geliebte oder seine Geliebte, die er sich wünscht.
Genau, es gibt zwar die eine oder andere Szene, wo er mal einen Termin platzen lässt, weil er sie treffen will, oder, aber es kündigt sich jetzt nicht so groß an, dass man jetzt sagt, okay, man sieht, wie er jetzt auch
schlampig wird,
abbaut oder solche Dinge. Das sieht man alles nicht. Das kommt alles sehr, sehr knall auf Fall. Diese Szenen, dann auch diese Liebesgeschichte, das hat man sich auch sehr, sehr lang dargestellt. Ne? Dieses und er hat halt sehr, ist halt sehr ruhig und beide sind da so ein bisschen introvertiert. Es gibt da zwischen denen auch nicht wahnsinnig fesselnde Dialoge oder so.
Die Funken sprühen nicht über.
Genau, die Funken sprühen da nicht wirklich.
Man merkt nicht so richtig, was hat er an ihr. Da gibt's natürlich eine Erläuterung, warum er so in sie vernarrt ist. Aber das ist jetzt keine Liebesbeziehung, wo du sagst, wow, da zwei Blicke treffen sich und sind unsterblich miteinander verliebt. Und ja, auch so wie sie Liebes, sie lässt ihn ja die ganze Zeit ja auch auflaufen, weil sie sagt, sie hatte ja schon mal eine Beziehung, nachher lässt sie die Bombe platzen, dass sie ja auch in der aktuellen Beziehung steckt und heiraten wird. Ja. Aber sie lässt sich ja eigentlich nicht drauf ein. Dann lässt sie sich aber doch drauf ein, wo ich irgendwie mir denke, so, ja, warum machst du das denn, Mädel? Die Chemie, die stimmt doch da überhaupt nicht. Du willst den Typen doch gar nicht. Er ist jetzt auch nicht der Charmanteste. Er macht es ja nicht irgendwie auf eine Art und Weise, wo du sagst, ja, da muss sie da hinschmelzen, sondern er ist einfach beharrlich. Fast stalkerhaft, so, ne? Akzeptiert kein Nein, nicht, dass er jetzt so der Übergriffigste ist in dem Sinne. Also da haben wir schon Schlimmeres gesehen, wenn ich beispielsweise an Es war einmal in Amerika denke. Aber es ist jetzt auch nicht das, was man so unter eine romantische Anbehandlung vorstellt sich. Ne? Es ist auch da eher so nach dem Motto, ich will sie haben, es ist Kalkül, ich brauche sie und ich kriege sie auch.
Ja, so kommt es daher. Obwohl ich glaube schon, dass es bei ihm nicht nur Kalkül ist, aber er hat schon den Eindruck, er sieht sie halt auf diesem Set, diese Szene nach dem Erdbeben, wo sie quasi auf einer Statue dahin schwimmt.
Geile Szene
übrigens. Geile Szene, genau. Das meine ich, der Film hat schon gute Szenen. Ne? Er verliebt sich eigentlich quasi auf den ersten Blick sozusagen. Ne? Also man sieht sofort.
Das ist ja keine Liebe auf den ersten Blick. Es ist ja eine Liebe auf den zweiten Blick, weil er in dieser Frau seine Ex-Frau sieht.
Ja, das kommt natürlich noch dazu, dass sie ihn irgendwo erinnert an irgendeine Geschichte.
Genau.
Ja, genau. Das kommt noch dazu. Das ist jetzt auch nicht so charmant für eine Frau.
Das meine ich doch, ja. Das kommt ja auch, glaube ich, zur Sprache. Du erinnerst mich an jemanden.
Genau, er ist jetzt nicht der Schambolzen. Er ist, wie du sagst, er ist halt sehr beharrlich da. Ne? Aber insgesamt finde ich diese Geschichte eher ja nicht ganz so interessant. Und eben, wenn man jetzt sagt, okay, diese Beziehung da oder diese unerfüllte Liebe bringt ihn da zu Fall, dafür ist das alles sehr, sehr wenig angedeutet, finde ich.
Ja, also ich finde, der Film hat da an der Stelle in der Liebesbeziehung nicht das Herz. Der Film hat das Herz für Hollywood. Ich glaube, das ist Hommage und auch Kritik in einem. Da werden auch problematische Themen verhandelt, beispielsweise in dem Verhältnis von Monroe Star und wie er mit Drehbuchautoren umgeht, dass die Drehbuchautoren gefälligst zu liefern haben und er aber letztendlich derjenige ist, der die Version umsetzt, Mitbestimmung, Stichwort faire Bezahlung, solche Sachen klingen da an. Aber man merkt auch trotzdem, auch Kazan kommt aus Hollywood, kennt das Business. Ich glaube, das ist einer der wenigen Regisseure, die wirklich von den 40ern bis in die 70er hindurch dauerhaft gearbeitet haben. Er weiß, was er an Hollywood hat und was er Hollywood zu verdanken hat. Er sieht aber auch ganz klar die Schwachstellen in diesem System. Und das, finde ich, macht der Film gut. Dafür lohnt es sich, den Film zu gucken. Für alles drumherum muss man sagen,
Ja, es gab halt sehr starke Szenen. Ich fand diese Szene, die ich da angekündigt habe, sehr stark, wo er diesen Drehbuchautor davor eigentlich vorspielt, eine Szene, wie ein Drehbuch oder wie die Geschichte spannend erzählt wird. Da steht er eben auf und läuft im Büro umher und spielt quasi so ein Drehbuch nach oder so, ne, kann man so sagen. Mhm. So mit der Szene, dann, wo er dann sagt, okay, die Frau nimmt dann drei Münzen vom Tisch und dem Regisseur, den Drehbuchautor, wo dann fragt, wofür diese drei Münzen denn waren und so. Und er dann letztendlich auflöst, dass die halt diese drei Münzen nur fürs Kino waren. Das fand ich ziemlich stark, diese ganze Szene. Und diese Szene wiederholt er ja am Ende, nach seinem Fall, das fand ich irgendwo, wollte ich ja nochmal fragen, wie du das interpretierst, wo er sich ja, nachdem er ja vom Aufsichtsrat gestürzt ist, sich nochmal an die Kamera wendet, also quasi mit dir redet.
Mhm. Ja, mit dem Bruch mit der vierten Wand, ja.
Genau, und im Prinzip genau diese Geschichte nochmal erzählt. Da gab es halt starke Momente in dem Film, aber insgesamt hatte der mich auch zwischenzeitlich etwas gelangweilt, muss ich gestehen.
Ja, die letzte Szene, ich weiß nicht genau, ob es irgendwie so tatsächlich der konkrete Bruch mit der vierten Wand ist oder ob er tatsächlich so ein bisschen seinen eigenen Wahnsinn verfällt, weil er sich ja quasi auch von seinem Schaffen gerade verabschieden muss.
Das habe ich eigentlich für mich halt ganz klar. Er hat sich ganz klar, nachdem dieser Fall, der ja sehr plötzlich war und sich auch nicht angekündigt hat aus meiner Sicht, wo er sich dann quasi, dann hat er sich eigentlich direkt danach ganz klar an den Zuschauer jetzt gewendet. Das war für mich relativ klar. Also Wahnsinn, wo soll der Wahnsinn herkommen? Also das habe ich jetzt nicht gesehen.
Okay. Ja, oder ist es tatsächlich auch nochmal eine Ansage an andere Filmemacher? Geht ja inhaltlich darum, Mut zu machen, gute und bessere Drehbücher zu schreiben.
Kann man.
Nach dem Motto, lasst euch nicht von den Penunzenzählern einkriegen und zieht euer Ding durch. Egal was kommt, bleibt euch treu.
Ja, das fand ich
kann natürlich auch sein.
Stark, weil diese Szene an sich fand ich mit einer der stärksten Szenen in dem Film.
Ja, weil sie auch mit dem ganzen Film auch bricht und dementsprechend auch nochmal eine Aufmerksamkeit erzeugt, die zwischendurch abhanden gekommen ist. Wobei ich finde das Ende relativ stark, da muss ich sagen. Auch die Szene mit oder die Sequenz mit Jack Nicholson, das legendäre Ping-Pong-Spiel in der Hütte von Pat Brady, Robert Mitchum.
Ja, ich meine ja nochmal die Szene, die fand ich schon bei dem ersten Mal, also während des Films, wo er diesen Drehbuchautor vorgespielt hat, fand ich schon ziemlich stark und war dann eigentlich dann am Ende dann nochmal sehr wach geworden, dass er diese Szene, die ich auch als eine der stärksten sah, dann nochmal wiederholt hat, an dich gewandt. Und das hat mich dann schon überlegt, okay, was will er dir damit dann am Ende dann mitgeben? Dann, ne? Weil das fand ich schon ziemlich stark.
Ja, im Prinzip ist es ja die dritte Variation oder die zweite Variation dieser Szene, weil wir haben ja mittendrin ja auch nochmal eine Szene mit dem Drehbuchautor, der nicht am Set erscheint und stellt sie heraus. Das ist Donald Pleasence, der dann versumpft im Hotel und Robert De Niro alias Mono Star sucht ihn auf und dann hält ihm quasi Donald Pleasence sein Plädoyer vor, zieht es ins Lächerliche.
Ja.
Ja, er sagt ja auch, ach übrigens hier, wird rausgeschmissen, es ist klar, dass er den Film nicht zu Ende bringen wird und ach hier übrigens, hier sind ihre 5 Cent fürs Kino, so nach dem Motto. Ne? Dass er auch nicht besser ist als alle anderen.
Ja.
Oder dass er doch eigentlich ein Heuchler ist. Einerseits verlangt er von ihm ein besseres Drehbuch, andererseits unterstützt er die Autoren nicht. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Dreiklang, den ich mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig erklären kann.
Ja, auf jeden Fall hat er mich da schon wieder so ein bisschen gekriegt auch. Mit verschiedenen Sequenzen halt, ne?
Ja, genau. Also inhaltlich und handwerklich mit der Liebe zu Hollywood und dieser Insider-Blick, das ist schon alles sehr, sehr spannend. Ja,
auch dann eben auch in den Nebenrollen da sehr, sehr gut besetzt halt, ne? Jack Nicholson, Robert Mitchum war schon eigentlich, wie gesagt, gab es schon sehr, sehr gute Momente in dem Film, aber er war schon wirklich von der Erzählform wirklich. Ja, man musste auch schon wirklich fit und wach sein. Ne? Also er hatte wirklich teilweise war er langatmig und eben diese Liebesgeschichte fand ich jetzt auch nicht ganz so doll.
Hm. Habe ich irgendwie schon im Gefühl gehabt, aber du wolltest das ja nicht hören. Ich habe gesagt, lass uns was Einfaches gucken diese Woche.
Ja, einfache Kost war das nicht.
Ja, muss es ja auch nicht. Der Film selbst hat die Filmwelt auch nicht gecatcht. Die Kritiken waren eher durchwachsen. Das Einspielergebnis war auch eher so lala. Es war kein Vollflop, aber schon auch eine mittlere Enttäuschung. Hat Robert De Niro aber nicht geschadet, weil gerade die Rolle, was sein Schauspiel betrifft, das hat ihn, glaube ich, noch mal wandelbarer gemacht. Wir müssen uns vor Augen halten, dass der Film, als er erscheint, da läuft noch eigentlich gerade Taxi Driver als Dauerbrenner in den kleinen Kinos. Und wenn man sich dann anguckt, was kommt davor, was kommt danach, wir haben noch 1900, New York, New York, die durch die Hölle gehen. Also das sind alles schon Rollen, auch wenn der Film kein Erfolg war. Diese Rollen haben ihn nicht beschädigt, ganz im Gegenteil. Und ich finde, das ist auch also dafür, also wie jung der auch ist und wie schnittig er aussieht, ne, das ist ja direkt ins Auge gesprungen. Also gerade der Vergleich mit Taxi Driver, der ein paar Jahre eher noch gedreht wurde, wo er schon so abgefuckt aussieht und hier wirklich das Gesicht glatt wie ein Babypopo, die Haare gestriegelt, kein Haar irgendwie sitzt falsch. Ja. Also es ist schon eine sehr, sehr imposante Gestalt und wie er sie auskleidet, Hut ab, geile Nummer.
Aber ist das nicht jetzt auch wieder eigentlich so ein bisschen vielleicht auch mit Absicht, dass man sagt, okay, ich zeige einen Film, der über einen Mann, der die Mechanismen von Hollywood versteht und auch weiß, wie man Gewinne, Verluste einfährt. Und dieser Film ist aus meiner Sicht ganz und gar nicht so gemacht, dass er an der Kinokasse Erfolg macht.
Im Prinzip ist das schon selbstreferenziell, ja.
Und vielleicht ist es tatsächlich so gedacht, er hat ja auch tatsächlich diese Sequenz, wo er sagt, ich habe einen Film, den ich machen will, wo ich weiß, der wird am Ende Verluste einspielen. Den will ich aber trotzdem machen. Ich glaube, so in die Richtung geht das vielleicht.
Quasi selbsterfüllende Prophezeiung oder der Quod est Demonstrandum-Film von Kazan?
Ja, wo er vielleicht bewusst auch auf solche Stilmittel verzichtet hat. Ne? Also, um eben vielleicht diesen Film zu drehen, der da jetzt nicht der Erfolg einer Kinokasse ist. Also ich fand das jetzt durchaus intelligent gemacht. Und auch irgendwie, man merkt, dass da viel Herzblut in der ganzen Sache steckt. Aber er hat eben, mich nicht immer mitgenommen, muss ich sagen.
Okay, das ist jetzt eine Ebene, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm und die macht den Film ja schon jetzt noch mal fast einen Tacken besser. Wenn der Film, also wenn Monroe im Film sagt, es ist an der Zeit, mal einen Film zu machen, mit dem wir Geld verlieren werden. Und dann kommt Ilia Kazan daher und sagt, ja, jetzt mache ich auch mal einen Film. Der ist an der Zeit zum voraus oder so.
Dann wäre das Kunst.
Das wäre Bold Move. Dann
wäre das Kunst, ne?
Ich weiß nicht, ob das so intendiert war, weil tatsächlich hat der danach nichts mehr gedreht.
Aber ist das ja schon so, dass er bewusst auf alle Dinge so ein bisschen verzichtet? Ne? Auch die Liebesgeschichte ist ja nicht so erzählt, wie man die Liebesgeschichte erzählt. Ne? Wenig Drama.
Ja gut, hat kein Happy End und so. Das ist schon sehr, sehr.
Keine Dramatik, keine tragische Komponente, nicht wirklich. Es ist alles so sehr unterkühlt dargestellt.
Er bricht mit der Konvention.
Also nichts, was einen jetzt, wo ich sage, da gehst du ins Kino und damit ziehe ich Massen an. Ne? Also es ist, glaube ich.
Das ist eine interessante Ebene. Das ist tatsächlich, wenn man jetzt auch noch überlegt, dass es so der letzte Film ist, mit dem er sich verabschiedet hat vom Regiestuhl. Also er hat ja auch noch ein paar Jahre gelebt. Also da war er jetzt auch noch nicht im Methusalem-Alter, als er diesen letzten Film gedreht hat. Ich glaube, da war er irgendwie, weiß ich nicht, so Ende 60 oder so. Und sich damit zu verabschieden, das wäre schon ein Kommentar, absolut.
Gibt es ein ganz neues Gesicht auf einmal, ne?
Gibt auf jeden Fall nochmal, auf jeden Fall zumindest halben Punkt auf Aufwertung noch. Dafür, dass er mir diese Ebene jetzt eröffnet.
Jetzt gehen wir zur Bewertung, ne?
Ja, das macht es mir jetzt nicht ganz so leicht, weil ich eigentlich mit einer 6 reingegangen bin und jetzt gerade zu einer 7 tendiere. Was ist mir wichtiger, der künstlerische Aspekt oder der Unterhaltungsfaktor?
Ja.
Kunst gegen Kommerz. Wofür entscheide ich mich?
Du, das ist tatsächlich bei mir ganz genau so. Ich habe auch erst also so eine 6 stehen gehabt. Und aber auch mit einem Blick auf die 7. Also ich habe mich selber, glaube ich, gerade in die 7 geredet.
Du hast mich mitgezogen.
Das war eigentlich nicht meine Absicht.
Ich weiß aber nicht, ob das nicht auch so ein bisschen die Verlegenheit ist, nach außen hin so, scheiße, habe ich den Film jetzt richtig verstanden? Was meinen die Leute da draußen?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe ja zwischendurch tatsächlich auch gesagt, ich habe mich durchaus auch gelangweilt. Es gab immer wieder Momente, wo ich dann wirklich so ein bisschen an den Lippen von den Leuten gehangen habe. Und es gab aber auch wirklich Dinge, wo ich dann wirklich gelangweilt war. Ja, das war so eine Mischung.
2x7 Punkte. Ja, okay. Also 7 machst du.
Und du machst dann die 6 oder so.
Ah, nee, komm, ich mach auch die 7.
Eieiei. Da haben wir uns aber jetzt gerade irgendwie.
Das ist irgendwie, das, da wird nochmal darüber zu reden sein in der Rückschau.
Das haben wir, großen Ranking. Wir haben uns beide ja hochgelevelt jetzt gerade.
Ja, genau. Und das macht auf jeden Fall 14 Punkte. Ich glaube, da in dem Bereich wird es jetzt richtig, richtig eng. Es ist schon der 6. Film, der 14 Punkte hat.
Vielleicht sollten wir im Kopf haben, dass wir beide dem ursprünglich eine 6 gegeben haben.
Sollten wir das vorher mal notieren nochmal, ja, okay. Ja. Ja gut, okay, dann ist es so, jetzt aber erstmal stehen die 14 Punkte und ich bin dran mit dem nächsten Film, ne?
Du bist jetzt dran, ja.
Ja, wir hatten ja jetzt Hollywood. Ich würde sagen, wir machen Hollywood weiter. Und zwar springen wir so circa 30 Jahre nach vorne und da gibt es einen Film, in dem Robert De Niro auch einen Produzenten spielt. Und zwar ist es Inside Hollywood.
Aha.
Und dann gucken wir mal den Vergleich uns an und können dann vielleicht rückblickend sagen, waren die 14 Punkte heute für The Last Tycoon vielleicht hochgepokert oder sind sie vollends gerechtfertigt?
Ja, du, jetzt haben wir da, werden wir sehen. Aber in Inside Hollywood habe ich noch weder jemals gehört von dem Film. Noch
gesehen.
Noch gesehen. ich habe den ja in einer Liste, wo ich den habe. Auch da ist er mir noch nicht mal aufgefallen. Ich könnte jetzt nicht sagen, wann der gedreht wurde.
Das ist von 2008 und der Mann, der den Film gedreht hat, ist kein Unbekannter, das ist Barry Levinson, der unter anderem Filme wie Good Morning Vietnam und Wag the Dog und was hat er noch gemacht? Sleepers, meine ich.
Okay.
Der Unbeugsame mit Robert Redford. Also der hat schon ein paar ordentliche Kerben im Holz.
Okay. Das,
und hat auch mit Robert De Niro, ja, Sleepers und Wag the Dog hat er auch schon zweimal mit Robert De Niro gedreht. Rain Man, wie konnte ich Rain Man vergessen?
Okay.
Also ein Mann, der viel verspricht. Und dann gucken wir mal, was er hält.
Okay, das macht ja fast neugierig jetzt. Ja, okay. Sehr gut.
Gute Wahl, passende Wahl. Damit machen wir dann beim nächsten Mal weiter.
Bleiben wir beim Thema sozusagen.
Bleiben wir im Thema, genau. Bot sich jetzt an.
Okay.
Gut, Vater, möchtest du dich dann auch noch mal wie Monroe Star in der letzten Szene ans Publikum wenden? Möchtest du was nach draußen geben?
Ich finde, ich habe heute alles gesagt. Ich habe so viel.
Du hast alles gegeben, auf jeden Fall.
Ich habe heute so viel rausgehauen, wo du mir dann noch vorher gesagt hattest, da will ich jetzt nicht zitieren. Aber gut. Wie waren noch deine Worte?
Das gibt's dann in der nachfolgenden Sendung, wo wir diese Sendung nochmal analysieren werden.
Genau, alles klar.
Mit den gröbsten Schnitzern, den übelsten Fouls und den größten Glanzmomenten von Andres Thorn.
Das war ja hier ein Foul, das noch vorausgegangen ist.
Ein verdecktes Foul nicht, sozusagen.
In der Kabine noch.
Ja, aber habe ich dich anscheinend richtig mit angespornt. Alles richtig gemacht. Okay.
Okay, alles klar.
Vater, ich verdresche dich jetzt noch bei FIFA.
Ja, mal sehen.
Und ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer.
Ich hab ja wieder den Trainer gewechselt.
Ja. Das ist ja schlimmer als bei Schalke, so viele Trainer, wie du gewechselt hast.
Alles klar. In dem Sinne, ja. Bis gleich.
In dem Sinne. Macht's gut, ihr Lieben, ne?
Ja, tschüss. Ciao.